ARD.
Moin, ich bin Ole Wackermann und falls ihr das Gefühl habt, irgendwie ist die Stadt ein bisschen sauberer geworden in den vergangenen Tagen, dann liegt ihr wohl richtig, denn es läuft ja wieder die Aktion Hamburg räumt auf. Es wird fleißig Müll gesammelt, heute sogar unter Wasser. 20 Taucher haben in der Alster nach Müll gesucht, mit dabei im Trockenanzug Andreas Odrich von der DLRG.
Wir orientieren uns anhand der Signalleine und suchen eben halt mit unseren Händen und Tasten den Untergrund nach Gegenständen ab.
Denn sehen tut man in der Alster nicht so besonders weit.
Ja, mit Glück 20 Zentimeter, mit sehr viel Glück 30 Zentimeter und erwartungsgemäß 5 bis 10 Zentimeter, ja.
Was die Taucher trotzdem so alles gefunden haben, das klären wir gleich. Außerdem geht es um die Porsche-Bande. Kriminelle, die gezielt Porsche-SUVs geklaut haben sollen. Heute ist der Hamburger Polizei offenbar ein Schlag gegen die Bande gelungen. Als allererstes kümmern wir uns aber um das gewaltige Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur, auf das sich Union und SPD in Berlin geeinigt haben. Was könnte das eigentlich für Hamburg bedeuten und wie sind die Reaktionen bei uns in der Stadt? Das sind die Themen, die Hamburg bewegen, am Mittwoch, dem 5. März. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Bei noch Bundeskanzler Olaf Scholz hat es ja schon kräftig gewumst. Erst mit Wumms aus der Corona-Krise, dann gab es noch den Doppelwumms, damit Energie in Deutschland bezahlbar bleibt. Und jetzt haben Union und SPD angekündigt, 500 Milliarden Sondervermögen für die Infrastruktur. Also nochmal eine richtig große Steigerung. Was bleibt da noch? Was kann man dazu noch sagen? Vielleicht finanzieller Urknall. Wir waren heute auf Hamburgs Straßen unterwegs und haben euch gefragt, was ihr davon haltet.
Gott sei Dank, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der wir mit großen staatlichen Investitionen uns vielleicht noch irgendwie helfen können. Und wenn dann der große Bums, Doppelbums oder 800 Milliarden Bums kommen muss, dann ist das eben so.
Also ich finde nicht gut, dass wir jetzt in die Kriegsmaschinerie investieren.
Ich finde das gut, weil so viel notwendige Finanzierung schon lange dastehen, die müssen auch umgesetzt werden.
Wahlversprechen war ja ein anderes, dass die Schuldenbremse so auch weiter fortgeführt werden sollte. Von daher bin ich damit nicht einverstanden.
Die Meinungen sind gemischt, das hört ihr. Viele von euch sehen kritisch, dass die CDU im Wahlkampf noch an der Schuldenbremse festgehalten hat und jetzt so einen Finanzhammer rausholt. Balthasar Hüms hat recherchiert, wie die Politikerinnen und Politiker in Hamburg reagieren. Ja, wie sehen das denn die Hamburger CDU und die SPD? Tragen die den Kurs auch mit?
Ich würde sagen, mit Doppelwumms ja.
Okay.
Die tragen den absolut mit. Ein Beispiel, Christoph Ploss, der ist Bundestagsabgeordneter für die CDU aus Hamburg. Der bezeichnete das heute als eine große historische Chance, auch die dringend benötigte Infrastruktur oder die Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Straßen, Schienen, Hafen, Autobahnprojekte, sowas hat er erwähnt. Andere Stimme, andere Partei, Ole Torben Buschhüter von der SPD, der ist verkehrspolitischer Sprecher in der Bürgerschaft, der findet es auch gut, in erster Linie für die Schiene, aber auch für die Straße. Insgesamt sagt er, es ist ein gutes Signal auch für das Gewerbe, für die Industrie, dass es jetzt vorangeht, dass eben investiert wird. Und er findet es auch überhaupt nicht komisch, dass der alte Bundestag das ja alles noch beschließen soll, obwohl der neue gewählt ist. Und er sagt, das ist voll der Erfolg der SPD, dass Merz da, haben wir auch schon gehört, umgefallen ist, in Anführungszeichen, also dass er seine Meinung zur Schuldenbremse da geändert hat.
Okay, so kann man das also auch sehen. Das, was für die Bundeswehr geplant ist da an Finanzierung, das trifft Hamburg ja nur am Rande. Aber es gibt ja eben auch dieses Sondervermögen für die Infrastruktur, diese 500 Milliarden. Was wünscht sich die Politik da für Hamburg?
Da kursieren schon ganz konkrete Milliardenprojekte. Ein Projekt, das ich von vielen gehört habe, ist der Neubau der Kühlbrandbrücke, der ja immer teurer wird. Der könnte damit finanziert werden. Zum Beispiel auch die neue Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover. Anderes Projekt, ein bisschen umstritten, aber Einigkeit zwischen CDU und SPD, die A26 Ost, also die sogenannte Hafenquerspange, könnte auch damit finanziert werden. Also du merkst, ganz viele Begehrlichkeiten und das gibt es auch in anderen Bundesländern. Also die Wunschlisten sind extrem lang. Es wird sich dann alles in Zukunft noch zeigen, was das jetzt konkret für Hamburger Projekte bedeutet.
Also die Resonanz in der Politik ist dann doch überwiegend positiv, obwohl das ja auch neue Schulden bedeutet. Schauen wir mal auf die Wirtschaft. Du hast dich bei der Wirtschaft selbst, bei Vertretern da und bei Wissenschaftlern umgehört. Wie kommt da der Vorstoß an?
Also bei der Wirtschaft, da kommt der im Prinzip gut an. Da sagen sie ja schon seit Monaten und Jahren, es muss dringend in die Infrastruktur investiert werden. Die Handelskammer zum Beispiel sagt das ja immer wieder. Auch der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe, der findet den Vorschlag jetzt ganz konkret auch ziemlich super, sagt, der muss jetzt halt auch nur schnell umgesetzt werden. Einfach diese Ankündigungen genügen nicht. Wir brauchen hier konkrete Maßnahmen, wir brauchen die Bagger hier, nenne ich das jetzt mal. Ich habe auch, du hast es gesagt, auch mit Wissenschaftlern gesprochen vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Die sagen, das bringt tatsächlich einen kurzfristigen Effekt auf die Konjunktur, wenn man jetzt hier mächtig investiert. Die sagen auf der anderen Seite auch aber, dass es viel wichtiger ist, dass die Investitionen nicht verpuffen, sondern dass sie eben zielgerichtet eingesetzt werden. Bahn, Straßen, Schulen werden da erwähnt, damit der Effekt auf die Wirtschaft auch wirklich nachhaltig ist.
Oh, okay, also da sozusagen noch so ein paar Vorschläge im Detail auch. Jetzt gibt es ja nicht nur diese Schuldenbremse im Bund, über die wir jetzt die ganze Zeit reden, sondern tatsächlich auch in den Ländern. Auch in Hamburg gibt es in der Verfassung eine Schuldenbremse. Und jetzt kommt Hamburgs Linke und sagt, ja, bei der Gelegenheit sollten wir ja auch darüber nachdenken, die mal zu reformieren. Was stellen die sich vor?
Die wollen die Landesverfassung ändern. Und mit so einem Verständnis ist, die Schuldenbremse ist in der Landesverfassung festgeschrieben und man muss eben die Landesverfassung ändern, um die Schuldenregeln aufzuweichen, um die Schuldenregeln zu ändern. Und dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und die Linken sagen, das können wir uns sehr gut vorstellen. Die zeigen sich da echt überraschend offen und wollen es auch nicht mit anderen Dingen verknüpfen. Nach dem Motto, ihr gebt uns beispielsweise das und das dafür Geld und dann stimmen wir dem zu, sondern sagen, wir finden das im Prinzip gut und wollen uns dann nicht verschließen. Und auch der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel, der sagt auch, er will dieses Thema angehen, will die Schuldenregeln für Hamburg lockern und auch in dieser Legislatur, die ja in wenigen Wochen beginnt.
Oho, also da könnte sozusagen das auf beiden Ebenen passieren. In Berlin und auch in Hamburg könnte die Schuldenbremse reformiert werden. Klingt jedenfalls so. Bekommt man da eine Zweidrittelmehrheit zusammen im Rathaus?
Im Rathaus sieht es sehr danach aus, wenn wir uns gucken, wer in der Bürgerschaft sitzt. Die SPD, die findet es gut. Finanzsenator Andreas Dressel hat das gesagt. Die Grünen möglicherweise auch. Da steht die Zustimmung im Bund aber noch auf der Kippe. Also das ist ein kleines Fragezeichen. Aber letztendlich sprechen die sich auch generell ja dafür aus, die Schuldenregeln zu lockern. Und auch die CDU. Es wäre sehr überraschend, wenn im Bund die CDU so ein Verfahren auf den Weg bringt und dann hier in Hamburg sagen würde, nein, das wollen wir nicht. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe also von einer sehr, sehr breiten Mehrheit in der hamburgischen Bürgerschaft aus.
Interessante Zeiten. Auf einmal passieren Dinge ganz schnell, über die jahrelang gestritten wurde. So sieht es jedenfalls aus. Vielen Dank, Balthasar.
Gerne.
Man nennt sie die Porsche-Bande, Autoknacker, die in und um Hamburg Luxusautos gestohlen haben sollen. Vorzugsweise Porsche, allerdings nicht diese schlanken sportlichen, sondern fette Porsche-SUVs. Und heute früh wurden zwei Verdächtige festgenommen. Polizeireporter Elias Bartel kennt sich aus mit dem Fall. Elias, das ist wohl ziemlich spektakulär abgelaufen heute Morgen?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich so vorstellen. Elite-Polizisten vom SEK waren da mit im Einsatz. Das war so ein Wohnblock, wie man ihn aus Stadtteilen wie Jenfeld kennt, wie sie da häufiger stehen. Die Polizisten haben sich bereit gemacht, um das Gebäude rumgestellt, alles umstellt, sind auf ein Vordach mit Leitern geklettert und Punkt 6 Uhr hat's dann laut geknallt. Das waren die Blendgranaten, die die Männer wohl aus dem Schlaf gerissen haben. Die Polizisten sind dann rein ins Gebäude, durch die Fenster und haben die Männer festgenommen.
Oh, das spricht ja auch dafür, dass die als gefährlich eingeschätzt wurden. Sonst wäre man da ja nicht so reingegangen. Also man hat damit gerechnet, dass die sich unter Umständen wehren.
Genau, das SEK kommt ja immer dann zum Einsatz, wenn es wirklich gefährliche Täter sind, denen sie gegenüberstehen und wo auch eine Gefahr für die normalen Polizisten dann besteht.
Welche Dimension hat das Ganze jetzt, abgesehen von dieser spektakulären Festnahme? Von wie viel geklauten Autos reden wir da?
Also das hat schon echt große Dimensionen. Die Polizei hat dafür sogar extra die Ermittlungsgruppe Pantera gegründet. Das ist im LKA, die zuständig sind für diese Autodiebstähle, nochmal eine spezielle Gruppe, die sich nur um diese sogenannte Porsche-Bande kümmert, weil da wirklich in den letzten Monaten einige Autos weggekommen sind. Insgesamt sind es wohl 9 Autos, die bisher geklaut wurden. Die Frage ist halt auch noch, die Ermittlungen laufen, was kommt da raus, für wie viele Diebstähle ist diese Bande womöglich noch verantwortlich? Und auch da, wir reden von wirklichen Luxus-SUV, die kosten so um den Dreh 100.000 Euro. Bei 9 Autos sind wir schon bei fast 1 Million Euro wert, den sie da gestohlen haben.
2 Männer wurden heute festgenommen. Du sagst, das läuft noch, könnte noch eine größere Dimension haben. Könnten da also noch weitere Festnahmen folgen?
Ja, da gehe ich von aus, dass da auf jeden Fall im Rahmen dieses ganzen Ermittlungskomplex in den nächsten Wochen und Monaten, eventuell auch Tagen, noch weitere Festnahmen stattfinden werden, weil so ein Diebesbandenring, so ein Autoknackerring, den betreiben nicht nur 2 Leute, da stehen auch ganz viele Leute im Hintergrund, die das Ganze organisieren und dann auch die Autos weiterverkaufen.
Dass da so eine Ermittlungsgruppe gegründet wurde, spricht das auch dafür, dass man das da wirklich mit Vollprofis zu tun hat bei diesen Autoknackern?
Ja, also ich habe eben nochmal mit der Polizei telefoniert und der Pressesprecher da hat genau bei dieser Abteilung nochmal nachgefragt. Und der sagt ganz klar, diese Ermittlungsgruppe wurde eingesetzt, weil diese Täter wirklich hochprofessionell in Bandenstruktur vorgehen. Also es gibt dann da zum Beispiel einen Profi, der dafür zuständig ist, dass die Autos geknackt werden. Der andere ist dann der Fahrer, der das Auto hier in Hamburg zum Beispiel erstmal in Unterschlupf fährt, bis sich die Lage beruhigt hat. Und dann gibt es die Transporter, die das Auto ins Ausland bringen. Dann gibt es auch noch die Hintermänner, die dann die Autos sozusagen weiterverteilen und eventuelle Kunden im Ausland akquirieren. Und so funktioniert das dann. Und da ist in Hamburg offenbar in den letzten Monaten einiges passiert. Also wirklich, diese Banden haben in Hamburg wirklich für Unruhe gesorgt, weil sich die Leute auch um ihre Autos Sorgen gemacht haben.
Verständlicherweise. Also eine richtige Autoknacker-Industrie, die arbeitsteilig arbeitet, so klingt das jedenfalls. Ja, wir können gespannt sein, was dann auch nachkommt. Vielen Dank, Elias. Bei 6 bis 7 Grad Wassertemperatur in die Alster steigen. Das haben heute etwa 20 Taucherinnen und Taucher gemacht. Sie haben in der Alster nach Müll gesucht. Das Mülltauchen ist fester Bestandteil der Aktion Hamburg räumt auf. Und was haben sie dieses Mal alles rausgefischt? Die offizielle Bilanz ist nämlich da. 8 Barkenfüße, also diese Teile mit dem Loch in der Mitte, die man auf den Boden legt und die man dann braucht, damit Absperrungen nicht umfallen. 7 E-Scooter, 4 Verkehrsschilder, 2 Einkaufswagen, 3 Fahrräder, ein Papierkorb und auch noch jede Menge Handys. Ist schon schade, dass so eine Aktion überhaupt nötig ist, aber toll, dass es so viel Engagement gibt. Bei der Aktion Hamburg räumt auf nehmen ungefähr 100.000 Hamburgerinnen und Hamburger teil. Die Aktion läuft noch bis zum kommenden Sonntag und dann gibt es auch noch ein großes Abschlussevent im Stadtpark. Als ich heute Morgen überlegt habe, über welche Themen wir euch unbedingt heute was im Podcast erzählen müssen, da hatte ich ein Thema überhaupt nicht auf dem Zettel. Die Hamburger Oper hat nämlich heute eine Pressekonferenz angekündigt, was so in der neuen Spielzeit geplant ist. Und ich dachte so, ja. Aber dann kam Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion vorbei. Und Daniel, du hast gesagt, das wird sensationell. Das ist ein totaler Paradigmenwechsel. Und noch ein Zitat von dir, das wird geil. Daniel, was wird denn so geil?
Es wird so geil. Es ist ja das neue Führungsteam. Tobias Kratzer, der künftige Intendant, ist ja so ein Regisseur, ein freier Regisseur, der einen Preis nach dem anderen abräumt. Alle lieben ihn. Baseballkappentyp, 3-Tage-Bart. Und der rockt die Staatsoper neu. Der lässt da keinen Stein auf dem anderen, ohne ein neues Haus zu bauen. Ist ganz irre. Und der ist zusammen mit Oma Meyer Welber, das ist der neue General, Musikdirektor, der Nachfolger von Kent Nagano. Und der Ballettchef, der ist ja schon da, der Miss Volpi. Die haben heute ihre Pläne vorgestellt. Und dann denkt man, ja, denn kommen diese ganzen Opernnamen, Cosi von Tutte, Zauberflöte? Nein, fast keine bekannten Namen, sondern ganz viel Experiment, Überraschung, ein Oratorium von Schumann, eine Trump-Oper mit einem Text von Elfriede Jelinek kommt zur Uraufführung oder so ein experimenteller Mozart-Abend mit unbekannteren Stücken von Mozart. Und das ist das Ding, Experiment, Überraschung, das ist das Programm von Tobias Kratzer, dem neuen Intendanten.
Es ist mein erstes Jahr und ich glaube, wir müssen hier ausschöpfen und ausprobieren, was geht, was auch das Publikum annimmt. Und ich glaube, die Zeiten, in denen ein bekannter Titel alleine schon, weil es ein bekannter Titel ist, Publikum anlockt, das sind auch ein bisschen vorbei. Das ist so ein bisschen ein Bildungsbürgertum, das bei den, man nennt es in der Oper die ABC-Waffen, Aida, Bohème, Carmen, was auf jeden Fall für volle Häuser sorgt. Ich glaube, diese Zeiten sind nicht mehr. Ein Publikum von heute will angesprochen werden durch ein Projekt, was etwas mit ihnen zu tun hat und was danach auch einen sinnlichen Eindruck hinterlässt.
Und da ahnst du, wohin die Reise hingeht. Das wird spannend, das wird aufregend, das ist eine Wette auf ein neues Publikum, weil man natürlich riskiert, das alte, traditionelle Publikum, das jetzt noch in die Oper geht, zu verlieren.
Und du hattest vorhin noch erzählt, so ein tolles Beispiel, es geht um Mucki Pinzer, den St. Pauli-Mörder und es klang irgendwie ganz spannend. Was war das?
Ganz crazy Geschichte, auch Oma Meyer Welber, der neue Generalmusikdirektor, hat geguckt, mit wem kann man zusammenarbeiten und er hat sich ausgewählt, das Schmitz-Tivoli am Spielblumenplatz. Ist ja alleine schon mal irre, diese Zusammenarbeit. Und die wollen Peter und der Wolf von Prokofjew neu erzählen. Alte Musik mit neuer Story, also The Untold Story, da wollen sie dann die Geschichte von Mucki Pinzner, vom Auftragskiller vom Kiez, zusammen gemeinsam erzählen mit Hilfe von Peter und der Wolf von Prokofjew. Das sind diese Art von Experimente. Es soll dann noch beim Musikfest soll es eine Leonard Bernstein-Messe geben, die in der Elbphilharmonie stattfindet und draußen auf der Straße mit riesen Bildschirm und mit Dolby Surround System. Das werden aufregende Zeiten, aufregende Monate mit dem Start der neuen Staatsopersaison.
Wer bisher nicht auf Oper gestanden hat, für den könnte genau das was sein?
Genau das ist der Gedanke und das ist, glaube ich, auch meine Hoffnung und auch meine Erwartung. Das könnte ein Elfie-Effekt sein. Jetzt könnten sich Menschen für Oper interessieren, die vorher ein Opernticket nur mit einer Kneifzange angefasst haben, weil die gesagt haben, das ist nichts für mich. Jetzt könnte ein Moment sein, dass man sagt, doch, Oper konnte was für mich sein, weil es wirklich ein neues, ein frisches Team ist und Oper als Kunstform völlig neu beleuchtet wird.
Also ich schäme mich fast, dass ich dieses Thema nicht auf dem Zettel hatte. Also. Vielen Dank, Daniel. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid, Infos zu den Plänen der Oper gibt es auch in der NDR Hamburg App. Was immer ihr vorhabt, ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder bei einer frischen Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.